Heute Morgen möchte Gott, der Herr, mit uns reden. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wir wollen miteinander das Lied singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 349. Und wir singen die Lieder, die Verse 1 bis 3, 349. Lieber freundlicher Herr, du schenkst uns diesen Tag der Ruhe. Und wir sehen überall die Schönheit der Welt, die du geschaffen hast. Wir sehen deine Macht und deine Größe. Aber wir wollten so gerne auch in unserem eigenen Lebensumkreis deine Macht erfahren. Und da kommen wir zu dir, Herr, damit du uns umgestaltest und erneuerst. Du kannst in uns auch jene schöne Harmonie schaffen, die wir jetzt in der Welt um uns her sehen. Und da bitten wir dich, dass du uns ganz in dein Licht ziehst. Räume aus, was vor dir nicht recht ist. Nimm du Schuld weg, die uns bedrängt. Und dann mach uns deutlich, was du von uns willst, was deine Ziele und deine Pläne für unser Leben sind. Da öffne uns heute das Verständnis, dass wir deine großen göttlichen Gedanken begreifen und aufnehmen können. Öffne uns die Ohren, dass wir deine Stimme hören. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns bewegt und beschäftigt. Danke, Herr, dass du denen nahe bist, die zerbrochenen Herzen sind. Amen. Freuen uns, dass Thomas Laudenschlager uns nun einer aus der Jugendarbeit uns nun ein Stück mit der Flöte spielt. Es hat doch Vorteile, wenn der Chor einmal nicht singen kann in der Ferienzeit und dann anderen die Lücke treten. Ich lese aus 2. Korinther 4, Vers 7 bis 18. 2. Korinther 4, Vers 7 bis 18. Wenn wir uns so ansehen, wie wir uns zum Gottesdienst versammeln, ist ja auffallend, wie viele unter uns Schweres durchmachen müssen. Wenn jetzt unter uns ein paar sitzen, die sagen, mir geht's doch gut, ich habe keine Probleme, dann sollten sie sich nur einmal nachher noch dem zuwenden, der neben ihnen sitzt. Ganz bestimmt hat er sehr viel Schweres zu tragen. Und das ist manchmal für Christen auch eine Not, warum muss ich so viel durchleiden? Und da gibt Paulus eine Antwort darauf. Wir haben aber diesen Schatz, nämlich der Christusgemeinschaft, diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Die Korinther haben ein bisschen aufgetrumpft und dem Paulus gesagt, komisch, du hast so viel Leiden und uns geht so gut, offenbar liegt auf unser Segen Gottes. Und Paulus sagt, nein, dann ist eben mehr vom Sterben Christi bei mir und bei euch mehr von der Auferstehungskraft. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jetzt bitten wir nochmal Thomas Lautenschlager.
Thank you.
Wir singen jetzt das Lied, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. 539. Und das sind so kurze Verse, die aber alles so einprägsam bestimmt in die Lebenslage von vielen von Ihnen hineinreden. Darum singen wir 8 Verse. Ich habe gar nicht aufhören können, aber ich wollte, dass Sie das ganz konkret mit von diesem Gottesdienst hineinnehmen in Ihre konkreten Nöte. 539. Wem die Melodie nicht bekannt ist, der soll mitsummen, wir ziehen ihn mit. Diese Melodie sollten Sie auch singen können. Ersten Mose 50, Vers 15 bis 21, das ist unser Predigtext. Man kann ja viel Schweres hier in dieser Welt durchmachen müssen. Wenn man das immer wieder liest, wie Menschen von einem Unglück betroffen werden, so wie vielleicht jetzt in Herborn oder anderes, was man gerade in der Zeitung liest. Aber sicher gehört zum Schwersten das, was uns Menschen antun. Und wenn gar Menschen uns das ganze Leben zerstören, indem sie mit ihren gemeinen Gedanken und Plänen alles bei uns durcheinanderbringen, dann ahnen sie etwas, was Josef durchgemacht hat. Ich meine, dass er für uns dasteht als ein Mensch, der wirklich Unvorstellbares aushalten muss. Und jetzt sind wir am Ende des Lebens Josefs. Da kommt die Geschichte eigentlich zum Höhepunkt. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Manchmal drängt sich mir auch der Gedanke auf, ob man überhaupt so ein Thema an so einem strahlenden Sonntagmorgen überhaupt erörtern soll. Unsere Gedanken sind auf Urlaub getrimmt. Einige von Ihnen, die werden nachher noch ins Grüne gehen und wandern. Und da freut man sich an dem Schönen, was man erlebt. Dieser Abschnitt, der spricht von einer plötzlichen Angst, die bei Menschen aufbricht. Aber dann dachte ich, das ist gut, wenn wir heute Morgen davon reden, weil das bei uns allen ja so plötzlich auch kommen kann, über Nacht. Man lebt ganz heiter und unbekümmert und plötzlich liegt schwere Angst auf uns. Man kann nachts nimmer schlafen, man kriegt die schweren Gedanken nimmer los, man ist durcheinander. Immer muss man an das eine denken, wie wird das auch weitergehen? Wird das gut gehen? Das kam bei diesen Brüdern Josefs nicht ohne Grund. Jahrelang hatten sie gemeint, es wächst über diese alte Geschichte Gras. Das ist ja unsere Art, wie wir Vergangenheit bewältigen, wir vergessen. Es ist erstaunlich viel bei uns auch vergessen worden. Sie könnten gar nie mehr lachen, wenn sie an all die dunklen Dinge ihres Lebens, die sie eingebrockt haben, denken würden. Ein Glück, dass man vergessen kann. Aber manches kommt auch wieder hoch. Und dann wird man richtig schwermütig. Und diese Brüder Josefs erschrecken, als ihr Vater gestorben war. Für sie ist das vielleicht ungewöhnlich, aber es gibt Kulturen in dieser Welt, wo der Vater oder die Mutter in der Tat so viel bedeutet, dass solange die Eltern etwas wollen, die Kinder sich nicht dagegen erheben. Und so war es damals auch in den Ordnungen Israels, so wie es heute in den asiatischen Kulturen noch gang und gäbe ist. Und als der Vater tot war, erschrecken die Brüder und dachten, das hat sicher der Josef nur wegen des Vaters nicht getan, nämlich diese alten dunklen Geschichten einmal gerächt. Und sie sind voller Angst. Und sie schicken eine Botschaft zu dem Josef. Und sie machen den Vorschlag einer Versöhnung, wenn sie das in Ruhe einmal nochmals prüfen, fällt ihnen auf, wie unbeholfen und wie kümmerlich menschliche Versöhnungsbemühungen sind. Das ist ja bei uns auch so heute. Wie soll man denn Versöhnung machen können? Wie soll man denn über alter Schuld
eine Vergebung breiten können. Und sie bitten, dass dieser Josef wenigstens um seines Vaters willen auch über dessen Tod hinaus nicht die alte Schuld heimzahlt. Und wie sie da zu Josef selbst noch kommen und vor ihm niederfallen, und sie versuchen es, was kommt mir so vor, mit der Brechstange, diese Versöhnung bei ihrem Bruder zu erzwingen. Es war ja echt gemeint, und doch war es aus Angst getrieben, der Versuch, den Bruder umzustimmen. Da fängt plötzlich dieser hohe Herr Josef, der da in Amt und Würden in Ägypten lebte, als Stellvertreter des Pharaos, des Königs von Ägypten, der fängt an zu weinen. Und er ist so tief erschüttert über dem, was sich da zuträgt. Es ist nicht Rührung, wie es manchmal bei uns so ist, dass wir Tränen bekommen aus lauter Rührung über dem Geschehen, sondern er erschrickt darüber, dass die Brüder so wenig ihn verstehen, dass sie ihn so wenig kennen. In meiner Bibel steht oben drüber Josefs Edelmut. Das ist ein Unsinn. Das ist nicht sein Edelmut, das ist sein Glaubensmut, mit dem er seine Rachegefühle überwindet. Sonst meint einer vielleicht, das seien angeborene Charakteristika unserer Persönlichkeit, die man eben hat oder nicht hat. Das sind Persönlichkeitsstrukturen. Nein, gar nicht. Das hatte Josef gar nicht in seiner ganzen angeborenen Art an sich. Er sagt seinen Brüdern, dass er unter Gott steht. Ich bin unter Gott. Das soll mein Thema heute sein. Ich bin unter Gott. Für Sie klingt das gar nicht besonders, wenn einer Sie fragt, sind Sie Christ? Ja doch, ich bin in die Bücher eingetragen, meine Eltern haben mich mal taufen lassen. Ich sage eine ganz andere Frage. Sind Sie unter Gott? Und wie ist das bei Ihnen in den Spannungen des Alltags? Wenn die schweren Bewährungsproben kommen, wenn Menschen auf Ihnen herumtrampeln, sind Sie dann unter Gott? Dass Sie nicht bloß mit zusammengebissenen Zähnen die Rachegedanken besiegen müssen, sondern dass Sie sie überwinden können wie Josef? Ich bin unter Gott. Das meint er ja mit seinem Wort. Ich stehe nicht an Gottes statt. Ich bin unter Gott. Und ich will das in einer dreifachen Weise erklären. Das Erste, was ich da sehe, er hat ja alles in seinem Leben gefunden. Hat alles in seinem Leben gefunden, sein Lebensziel verwirklicht. Also jetzt könnte man sagen, der Josef hat es ja leicht. Der hat ja die höchsten Sprossen der Leiter erklommen. Er ist ja in Amt und Würden. Er hat Ehre und Macht und hat Geld. Ach, wie hat er vorher, es kommt ein paar Kapitel vorher, seine Brüder beschenkt mit Wagenladungen voller Güter. Und er hat ja gut reden. Der ist ein gemachter Mann, sagen wir. Und so träumen wir das. Das müsste man sein. Der Josef hat es ja gut. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass reiche Leute es viel schwerer haben, demütig unter Gott zu bleiben. Schauen Sie sich mal um, gerade die reichen Leute, die meinen gerade, sie bräuchten Gott nicht und sie können sich alles kaufen mit ihrem Geld. Und die, die Ehre und die Gewalt haben, die reißen sich ja gerade von Gott los. Das, was an Josef auffällt, ist, dass er auch auf der Höhe der Macht ein ganz demütiger Mann bleibt. Ich bin unter Gott. Ich stehe nicht an Gottes statt. So viele wohlhabende Leute mit viel Macht, die stellen sich an die Stelle Gottes. Ich bin unter Gott, sagt er seinen Brüdern. Er will ganz von Gott abhängig bleiben. Und das ist der Grund, warum in seinem Leben die bitteren Gedanken keinen Raum haben. Auch wenn Sie sagen, ich pflege nicht Rache zu üben, aber tun Sie doch die Hand aufs Herz. Und wenn ich jetzt nur den Spiegel mir selber vor mein Gesicht halte, dass auf das viele Böse, was einem zugefügt wird, doch in uns überall die Bitterkeit hochkommt. Warum können die anderen so gemein mich treten? Warum sind die bloß so böse mit mir? Und das wird ja durch die Jahre hindurch schlimmer. Die Bitterkeit wird ein richtiger Sumpf in unserem Leben. Es gibt ja Leute, die werden, wenn sie 40 oder 50 Jahre alt sind, richtig gemütskrank. Bloß weil dort langsam anfängt, die Bitterkeit aus ihrer Kindheit sich auszuwirken. Die haben das nie bewältigt. Und die beweinen sich immer wieder. Und jetzt schauen Sie mal den Josef an. Der ist unter Gott. Und das heißt doch ganz konkret, er sagt, Gott, gib mir alles, was ich brauche. Er hat sein Lebensziel erreicht, nicht erst als er oben auf der Spitze des Erfolgs stand, sondern als er ganz unten war, als er in Ägypten am Sklavenmarkt stand und die Leute dran vorübergehen und sich schauen, ob sie sich so einen Sklaven kaufen. Das war doch für den Josef wirklich entwürdigend und schwer. In der Lage hat er alles, was er braucht. Er weiß, ich bin unter Gott. Ich bin nicht unter den Menschen. Wenn Sie das einmal begriffen hätten und dann Ihr Leben wirklich unter Gott stellen, dann können Sie auch diese entwürdigende Behandlung ertragen. Ich bin ja gar nicht der Menschenknecht, auch wenn Sie mich zum Sklaven degradieren. War ja übrigens der Grund, warum die ersten Christen auch in der Sklavenfrage sogar die lange Geduld aufbrachten, nicht sofort zur Revolution zu greifen, sondern in den Verhältnissen auf eine Änderung zu dringen und durchzuhalten, weil sie wussten, wir gehören Christus. Und da stand der Josef dort, wo wirklich seine ganze Ehre getreten wird, ich gehöre Gott. Als die Frau Potiphar ihn versuchen wollte und ihm dieses lockende Angebot macht, schlafe mit mir, das kann den Josef nicht locken, weil er seine Lebensziele von Gott gesteckt hat. Ich will doch nur den lebendigen Gott nicht verlieren. Nicht, dass Sie meinen, das seien irgendwelche Moralkategorien gewesen. Das hat nur Konsequenzen für sein Verhalten. Wenn er Gott gehört, dann will er doch nicht seinen Leib dahin geben, dass er mit irgendjemandem schlafen kann. Dann gehört dieser Leib Gott und er will damit Gott ehren. Und er läuft davon. Und er geht sogar dafür ins Gefängnis. Und im Gefängnis vollzieht sich wieder dieses Unheimliche, dass er jahrelang unschuldig dort leiden muss. Und der Mundschenk erinnert sich sogar an den Josef später eben nicht mehr. Obwohl er das versprochen hat, ich will an dich denken, wenn ich in Freiheit bin, dann werde ich das irgendwo an höherer Stelle einmal melden, dass da ein armer, unschuldiger Gefangener sitzt. Nein. Wie kann ein Josef solche langen Zeiten überhaupt durchstehen? Zeiten, in denen man Unrecht aushalten muss und mit Füßen getreten wird, wo man jahrelang nicht einmal seine einfachsten Menschenrechte verwirklicht bekommt. Das kann Josef, ich bin unter Gott. Und von Gott nimmt das an, auch das Schwere. Ich habe den Verdacht, dass Sie das Schwere gar nie wirklich als von Gott angenommen haben. Sie suchen immer noch das andere und Sie können nie Ja zu dem heute sagen. Zu der Beschränkung Ihrer Kraft, zu den Leiden, die Gott auferlegt und zu der Not, die Sie tragen müssen. Ich bin unter Gott. Es gibt ein schönes Lied in unserem Gesangbuch von dir, O Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freude oder Schmerz. Von dir, der nichts als lieben kann, voll Dank und voll Vertrauen an. Da muss man umdenken. Wenn das bei uns immer wieder anders ist, dass plötzlich die Gefühle durchgehen wie ein wild gewordener Gaul und man sagt, aber da treibt mich mein Temperament, dann ist es eben nicht unter Gott. Ich weiß, wie schwer das ist. Also Christsein wird sich darin zeigen, ob wir unter Gott sind, mit unseren Gefühlen und unseren Empfindungen. Ob wir sie in der Kontrolle haben, unsere Sehnsüchte und Wünsche. Ich bin unter Gott. Das war der erste Punkt. Er hat sein Lebensziel gefunden. Er hat alles gefunden, der Josef, was er will. Und zwar schon viel früher. Auch da, wo er wirklich ganz im Dunkeln steht. Das zweite, nichts wirft ihn aus der Bahn. Nichts wirft ihn aus der Bahn. Das überrascht mich an der Josefs Geschichte am allermeisten. Wie er das wirklich aushält. Denn als die Brüder kommen und ihn auf dieses heikle Thema ansprechen, da erwartet man ja irgendwie, dass der Josef sagt, ja, es ist mir sehr schwer geworden. Ihr seid schuld an meinen grauen Haaren. Oder ich habe da schon kämpfen müssen, bis ich das bei mir fertiggebracht habe. Nein, in diesem Augenblick, da ist sich der Josef gar nicht mehr bewusst, wie schwer es ihm auch sicher wurde. Denn unsere ganze menschliche Art ist ja darauf abgestellt, dass wir reagieren, dass wir auch spontan antworten, dass wir es den anderen spüren lassen. Wissen Sie eigentlich, dass da unser ganzes christliches Zeugnis darunter leidet? Dass wir so wenig unter Gott sind. Das ist auch für die alle wichtig, die in Eheschwierigkeiten leben. Ehe kann ja sehr schwierig sein. Aber auch dann sind sie unter Gott. Und es gibt viele Situationen, wo man das jetzt ganz konkret übertragen kann in ihre Beschäftigungsverhältnisse unter ihrem Chef, unter Kollegen, wo man sagt, das halte ich kaum aus. Und es wäre so natürlich, wenn der Josef wirklich später, als er die Möglichkeit dazu hat, wenigstens sich abreagiert. Denn das befriedigt uns ja so, wenn man es den anderen auch mal zeigen kann. Und das muss Josef überhaupt nicht. Und da gibt es eine ganz große Erklärung, die Josef dafür gibt. Und er sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Wirklich, ihr habt euch alles Gemeine ausgedacht in eurem Kopf. Alles, was nur Menschen an Gemeinem ersinnen können, habt ihr bei mir auch durchgeführt. Aber dann kommt ein großes Aber Gott, der hat alles umfunktioniert. Jetzt sagen Sie, wenn es nur bei mir auch so wäre, das will Gott bei Ihnen auch. Und Sie müssen Gott wirklich freie Bahn lassen. Josef hat diese große Ruhe gehabt, dass er sagt, jetzt lasse ich Gott diese ganze Not meines Lebens umändern. Aber Gott hat es wunderbar hinausgeführt. Ihr gedacht es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und was Gott sich vorgenommen hat, das bringt er auch zu Ende. Aber meistens funken wir dazwischen, meist reagieren wir vorher, bevor Gott überhaupt handeln kann. Ehe die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. So war es bei Josef. Und jetzt ist so wichtig, ob Gott wirklich als ihr Gott ihre Lebensschicksale führen kann. Ob sie sie ihm anvertraut haben. Ich will es jetzt ganz in seine Hand hineinlegen und nicht mehr daran rummachen. Er soll meine Sache zu Ende bringen. Und das finden Sie in vielen Stellen der Bibel Ihnen zugesagt. Da gibt es so köstliche Verheißungen, wo Gott sich verpflichtet. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Nur Sie dürfen nicht dazwischen funken. Und dann können Sie manchen Tiefschlag einstecken. Er wird Sie nicht aus der Bahn werfen, wo Sie unter Gott bleiben. Ich bewundere immer die guten Schachspieler. Von unter Ihnen sind sicher auch so gute Schachspieler. Da gibt's ja Champions. Gegen die können 3, 4, 5 antreten und sich überlegen, welche Züge sie machen. Der Champion sticht sie alle aus. In ein paar Zügen sind sie matt, sie können sich überlegen, was sie wollen. Und so ist es doch, wo ihr Leben in der Hand Gottes ruht. Das ist der Champion bei Ihnen. Dann kann der Teufel wüten, wie er will. Da kann der Tod sie dahin raffen. Gott führt das alles herrlich hinaus. Da können Menschen bei Ihnen noch so dumme und gemeine Pläne verwirklichen. Wenn Gott ihre Sache zu Ende führt, da habe ich gar keine Sorge. Ich habe nur die Sorge, ob Sie unter Gott sind. Oder ob Sie Ihrem alten Ich noch freien Raum lassen. Darin ist die Josefs Geschichte groß. Verstehen Sie, warum Sie das nicht verwechseln dürfen mit dem Edelmut? Das Glaubensmut, wenn einer so unter Gott steht und dann den langen Atem hat und in der Dunkelheit seines Lebens auf Gott hat. Und alles Gott anheimstellt, der es herrlich hinausführt. Ich war neulich bei unserem Seniorenausflug noch im Eidlinger Mutterhaus und haben dort noch die Diasee zum Schluss angesehen. Und ich hatte da gerade Gelegenheit, mit den leidenden Schwestern ein paar Worte zu reden. Und dann erzählten sie auch, dass die Schwester Dorle wieder in den Libanon ausgereist ist. Ich sage, ja, ist die jetzt in den Libanon gegangen? Dann sagten sie, ach, wissen Sie, es war komisch. Es war gerade der Tag, wo wir sie ziehen ließen, wo in den Nachrichten dauernd kam, dass die Bundesregierung alle Bundesbürger dringend warnt, nicht mehr den Libanon aufzusuchen. Aber sie ist ja in Gottes Hand. Es klingt so lässig, so frömmelnd. Aber für Schwester Dorle ist dann doch mehr. Wenn da drüben Geiselnahme ist, um den Hamadei freizupressen. Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Und Sie wissen, dass bei unseren Missionen ein eiserner Grundsatz herrscht, dass Geiseln nicht frei ausgelöst werden. Das ist eine Glaubensfrage, aber nicht nur dort im Libanon, sondern auch bei Ihnen, ob Sie unter Gott sind. Noch das Letzte, er nimmt sich der Not der anderen an. Ja, das ist bei uns so schwer, dass wir immer um unser Ich kreisen. In diesen Spannungen und da, wo uns Unrecht widerfährt, können wir stundenlang anderen erzählen, wie gemein das war und wie das wehtut und wie unsere Gefühle verletzt sind. Bei dem Josef waren keine Gefühle verletzt, weil er seine Ehre von Gott hat. Und er weiß, ich bin bei Gott würdig und wert, weil Gott mich lieb hat. Sie müssen einmal da grundsätzlich bei sich ganz umdenken. Können Ihnen Menschen noch wehtun, dann stimmt was mit Ihrem Glauben nicht. Wenn Sie abhängig sind vom Geschwätz der Menschen, dann stimmt was nicht. Sind Sie noch verwundbar? Es kann doch nicht sein, wo allein Gott uns die Ehre und Würde gibt. Und als die Brüder kommen, da redet Josef freundlich mit ihnen. Und das ist nicht gespielte Heuchelei, sondern das ist wirklich Seelsorge an den Freunden. Und er spürt, was jetzt bei den Freunden, bei seinen Brüdern passiert. Und sagt, ihr kriegt die alte Schuld nicht unter die Füße. Und das ist eine ganz bittere Erfahrung. Ich wollte, dass Sie hier auch ganz neu unsere Generation heute, unsere Zeitgenossen verstehen lernen, warum so viele Menschen bedrückt und belastet und freudlos sind, warum sie sogar vor Gott fliehen, weil alte Schuld fortwährend in ihre Erinnerung kommt. Und Schuld kann man überhaupt nicht bewältigen. Die kann man auch nicht wieder gut machen. Die Idee, dass man jetzt durch irgendein Verfahren, dass man sich selber zum Knecht macht, Schuld wieder gut machen könnte, ist absurd. Und es gibt nicht einmal eine richtige Versöhnung unter Menschen, denn wie soll man denn so etwas Schlimmes vergeben können? Das kann man ja nicht wegwischen. Und da wird uns schon deutlich, dass Vergebung nur durch das Blut Jesu möglich ist. Hier bleibt auch die Josefsgeschichte offen. Und sie weist hier weiter auf das, was uns später gezeigt wird im Opfer Jesu. Und wir sollen diesen Dienst tun, Menschen das heute anzubieten. Euer Leben kann doch völlig neu werden. Wäre so wichtig, dass wir durch diese Welt gehen und Menschen Vergebung zusprechen. Ganz konkret, Beichte abnehmen, volle Vergebung zusprechen. Und ich wollte, dass heute in dieser Kirche niemand mehr ist, der nicht absolut sicher ist, ob ihm seine Schuld vergeben ist oder nicht. Alte Dinge, die längst vergangen sind. Sie müssen wissen, ob ihr Leben unter dem Fluch oder unter dem Segen steht. Das wusste Josef. Darum war es ihm so wichtig, dass die Brüder auch das in ihrem Leben erfahren sollen. Fürchtet euch nicht. Nur Gott kann das doch lösen, eurem Leben. Er redete freundlich mit ihnen. Dieser Stelle weist dieser Josef hin auf das große, freundliche Reden Jesu. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Der Lasten wegnimmt, der Leben, wundes Leben heilt. Ach, was kann sie in unserem Leben alles anhäufen an Schuld und Versäumnissen und Unrecht und Bösem. Und das Große ist, dass es Vergebung gibt und dass man es loswerden kann und dass dann unser Leben unter dem Segen Gottes steht. Dann wird das auch wahr, was Jesus sagt, dass ich wie Josef leben kann. Nimmer hassen muss
wo jemand mir flucht, nimmer rächen muss, wo jemand mir Böses will, sondern dass ich plötzlich den segnen kann, der mich flucht. Dass ich dem vergeben kann, der mir so viel Böses antut. Einfach weil in meinem Leben die große Vergebungskraft Gottes wirksam wurde. Ich wollte, dass diese Geschichte heute bei Ihnen Dinge löst. Nicht bloß, dass wir jetzt da sitzen und sagen, das hat mich beeindruckt, sondern dass das bei Ihnen jetzt konkret das löst und Sie frei werden und sagen, ich möchte nicht mehr mit meinem Ich dastehen und dauernd das empfinden, was ich an so viel Schmerzen herumtrage, sondern ich will frei werden und lieben und helfen und freundlich reden. Es gibt so wenig Menschen, die unter Gott stehen. Das ist das Angebot heute für uns, unter Gott zu sein. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung. Weil wir wissen, er führt alles herrlich hinaus. Amen. Was Gott tut, das ist wohlgetan. 299, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir nennen uns nach deinem Namen und reagieren doch so oft nach unserer angeborenen Menschenart. Einfach, weil wir nicht auf dich schauen und nicht mit dir rechnen in den Spannungen des Lebens. Und da sind wir alle gleich. Es ist uns leid, Herr. Und wir sind so froh, dass du uns heute auch Schuld wegnehmen kannst. Wir wollen unter dir leben, unter dir auch in den Spannungen dieser Welt stehen, unter dir ausharren und bleiben, auch wenn Menschen uns Böses tun, und wollen jetzt auch für die bitten, die viel Leid zu tragen haben, die in Krankheit sind, auch so manche jetzt unter uns, die in Angst und Sorge um ihr Leben sind. Und dabei sind wir doch wohl bewahrt bei dir. Du hältst uns fest an deiner starken Hand. Herr, du kannst auch das schaffen, dass wir unsere ängstlichen und sorgenden Gefühle unter Kontrolle bekommen und fröhlich dich preisen können, auch im Dunkel, auch im Leid.
möchten dich bitten, dass du all denen beistehst, die zweifelnd und fragend sind. Befestige du ihren Glauben. Und dann wissen wir, warum du uns hineinsendest in solch eine Umgebung, wo oft so viel Gemeines und Widriges uns widerfährt, weil du uns als Segensträger haben willst, als Menschen, die deinen Frieden weitertragen. Herr, gib du uns so viel Erfahrung mit deiner Liebe, dass wir auch lieben können, so wie du uns immer wieder tagtäglich erträgst und Geduld mit uns hast. Gebrauche uns an unseren Aufgaben so, dass wir ein Zeugnis für dich sein können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den 6. Vers vom Lied 299. Unser Dr. Schaak geht am Freitag nach Kenia zum, wie lang wird es sein? Wieder zum Staudammbau, diesmal wieder. Dr. Wilhelm Dörr geht nach Äthiopien, soll auch unsere Grüße mitnehmen an die lieben Münzemeis, die ja jetzt in ihrem Forstprogramm sind. Nehmt bitte die Grüße auch an Hofmeisters mit nach Kenia, wir sind da immer verbunden. Auf dem Notizenzettel steht ja unser gesamtes Programm, bloß manchmal stimmt's nicht, weil sich Veränderungen ergeben. Am 2. August bin ich wieder da zum Predigen. Wollte eigentlich in das Nagaland in Indien und habe kein Visum bekommen. Das ist ein sehr unruhiges Gebiet, wo seit 25 Jahren Ausländern der Zutritt verboten ist. Und ich war zu einer Einweihung eingeladen und habe nun auch kein Visum bekommen. Darum bin ich hier. Das ist auch ganz gut. Die Frau Tierfelder fällt sowieso aus, da sie ein Pfarramt angetreten hat. Sie war früher beim Diakonischen Werk. Also am 2. August bin ich wieder da. Dazwischen ist zweimal Vikar Reiser. Dann haben wir da drüben am Ausgang beim Büchertisch diese Erzählhilfen der Hofagervereinigung, die jetzt auch zum Alten Testament erschienen sind. Vielleicht hat sie das gelockt, ein wenig, wie die alttestamentlichen Geschichten doch ungeheuer sprechend sind. Und die helfen uns so hinein in den Glauben. Ich habe selber in diesem Band 7 die Geschichte geschrieben von David, wie David König wird. Und ich wollte, dass Sie da neue Freude bekommen, es auch Kindern selber zu erzählen. Wir sollten unseren Kindern biblische Geschichte lieb machen. Dann haben wir das Abendmahl jetzt im Anschluss in diesen Ferientagen. Ist es geschickt, dass wir keinen zweiten Gottesdienst haben. Es sind manche da, die wollten immer gern das Abendmahl hier oben ausgeteilt haben. Ich muss Sie nur darauf hinweisen, das Abendmahl wird dann sehr viel länger dauern. Wir machen das heute so, wir entsprechen dem Wunsch, aber es wird doch wenigstens eine halbe Stunde länger dauern. Und wenn Sie das dann einplanen, möchte ich Sie herzlich dazu einladen. Da ist eine Freizeit für junge Erwachsene vom 5. bis 20. September. Da hat es noch ein paar Plätze frei. Das ist in Südtirol, da hinten auf dem Simsen liegen diese Einladungen. Es wäre auch möglich, dass etwa andere Leute, die nicht zu den jungen Erwachsenen gehören,
dort für sich Urlaub machen, denn die jungen Leute müssen sonst die nicht belegten Zimmer bezahlen. Vielleicht sagt einer, ich habe meinen Urlaub im September noch nicht geplant. Sie können sich ganz von der Freizeit abkuppeln. Es wäre nur den jungen Leuten recht, wenn sie da keinen Ausfall zahlen müssten für nicht benutzte Zimmer dann. Aber Näheres können Sie da hinten auf diesem Zettel sehen und sich dann mit Klaus Daniels in Verbindung setzen. Unser Opfer heute ist für die Jugendarbeit Youth Alive bestimmt in Südafrika. Viele haben letztes Mal den Zettel mitgenommen, ich glaube ein paar liegen noch hinten. Die haben jetzt auch angefangen in Zimbabwe eine Jugendarbeit zu machen. Das ist uns wichtig in den Spannungen Südafrikas. Eine vom Evangelium bestimmte Jugendarbeit mit der Bibel zu machen. Evangelistische Jugendarbeit. Und Sie lesen da manches von den Schwierigkeiten und Kämpfen. Uns ist ja immer die Sorge, dass die zwischen den Fronten zerrieben werden, wenn die politischen Auseinandersetzungen so hart werden. Wir wollen da dran denken. Und wir finanzieren ja jeden Monat 2 Gehälter für afrikanische Mitarbeiter in Soweto. Einen ganz konkreten Beitrag, um in dieser großen Spannung und in diesem großen Hass und der Bitterkeit das Zeugnis des Evangeliums wirksam werden zu lassen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.